Jo, CT-Uplink, heute mit Android richtig ausreizen, wie IT die Welt besser macht und Elite Dangerous.
CT-Uplink.
Prost Neujahr hier bei CT Uplink aus dem Keller. CT Uplink, die nerdigste Show des deutschen Internets. Yeah.
Deutsche Internet?
Wir haben hier bei Heise immer nur das deutsche Internet.
Du meinst
wir
das kommen, hinter der Firewall.
Wir kommen da nicht raus. Wie sagt man das? Die nerdigste deutschsprachige Sendung des Internets?
Das ist toll,
oder sind wir die... Es gibt sicher noch nerdigere Sendungen.
Nein, nee, gibt's nicht.
Nein, wir sind da eindeutig. Also,
wir sind da ganz weit vorne. Ja, nee. Stellt euch doch erstmal kurz vor, wer ihr seid.
Ich bin Alexander Spier aus dem Mobilressort.
Christian Wölbert, auch aus dem Mobilressort.
Fabian Scherschel, heiße Security. Sie haben mich mal wieder aus dem Keller gelassen.
Ja, wieder ausgelassen, ausnahmsweise. Jo, wir fangen mal mit dir an oder mit euch, weil ihr habt nämlich eine Titelgeschichte gemacht. Wir haben das Heft noch gar nicht, weil wir ein bisschen... wir haben das Heft natürlich schon, wir haben das heute mal als Tablet. Als Tablet-Version mitgebracht. Genau, das ist die Ausgabe 2. Android ausreizen ist da auch das, das Titelthema. Und damit habt ihr euch beschäftigt. Also richtig, wie viele Seiten ist das ganze Ding lang?
Gute Frage.
Ausreizen, ganz schön viel.
10 Seiten, 12 Seiten, so in dem Dreh. Also schon ordentlich, ordentlich Material gemacht. Ne? Also
das denke ich auch.
Ordentlich ausgereiztes Thema.
Genau, ordentlich Android ausreizen. Und du hast dich damit beschäftigt, wie man, oder worum ging es da denn überhaupt
so generell? Genau, also wir haben uns ein bisschen angeschaut, also gerade jetzt so zu Weihnachten kauft man sich meistens so ein neues Gerät oder kriegt geschenkt und dann haben wir uns eben gedacht, okay, was kann man denn so aus dem Gerät rausholen? Und eben, also was gibt es für coole Apps, was kann man automatisieren, wie kann man Strom sparen? Auch wie man das Gerät routen kann. Solche Sachen haben wir jetzt einfach mit reingebracht. Mhm. Einfach um ein bisschen mit dem Gerät, auch, was man eben mit dem Gerät noch machen kann, außer eben nur ein paar Apps runterladen und ein bisschen rumspielen, sondern eben was ein bisschen drüber hinausgeht.
Was war denn so für euch das Interessanteste, was man da so, was ihr vorher vielleicht noch nicht wusstet?
Also persönlich die Tasker. Das ist zwar eine Sache, die man schon immer wieder mal im Blick hatte, aber...
Erklär mal, was das ist.
So Tasker kann man im Grunde genommen Sachen automatisieren. Also man kann abhängig von der Uhrzeit, vom Ort, von ganz unterschiedlichen Sachen abhängig machen und dann erledigt der für ihn eine Aufgabe. Also ich zum Beispiel, ich komme jetzt hier runter in den Keller, denke mir, hier habe ich eh keinen WLAN-Empfang, also lass es einfach abschalten, spare ich Energie zum Beispiel.
Ah, okay.
Oder ich komme nach Hause, dann soll er mir die App starten oder er soll mir den Alarm stellen und solche Sachen.
Und woher weiß dein Handy, dass du hier in den Keller kommst? Also anhand der WLANs, die
das wird
er hier nicht empfängt?
Genau, er kann das auch nur abhängig von dem Standortbericht von Google, also der weiß dann, okay, die letzte Position war zum Beispiel, also er kann es anhand des WLANs, er kann es aber auch anhand der Mobilfunkzellen machen und theoretisch auch anhand des GPS. Und die meisten Tasker benutzen eh das, was Google oder was das Gerät selber sagt als Standort. Die gucken nicht selber nach, sondern gucken, aha.
Das ich hatte das jetzt so verstanden, dass du in deinem Büro, was ja
genau
oberhalb ist, dass du dann einen anderen Standort, aber der Standort ist doch nicht anders, wenn du hier in den Keller gehst, oder?
Doch, das kommt ein bisschen drauf an, also auch was man eingestellt hat. Also es ist einerseits die Möglichkeit, dass man anhand des WLANs das macht. Mhm. Dann weißt du, aha, okay, es ist ein anderes WLAN in der Nähe oder andere WLANs in der Nähe, deswegen ist es hier ein anderer Standort.
Ah ja, gut, okay.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass er einfach sagt, okay, das ist die und die Adresse. Also es ist auch eine Frage, auch eine Energiefrage, wie genau man es das einstellt. Man kann natürlich sagen, okay, er soll es anhand des GPS machen, dann ist es super genau, frisst natürlich keine Energie, bringt mir natürlich dann nichts, dass ich das, das für zum Energiesparen nutze. Ne? Aber also es gibt auch die Möglichkeit, es ja zeitabhängig zu machen. Also wenn ich weiß, okay, ich gehe jeden Morgen ins Büro, dann mache ich das mir eben morgens um 9, soll mir dann eben das WLAN aus- oder einschalten, je nachdem.
Kaffeemaschine anschalten.
Zum Beispiel. Also genau, das kann man zum Beispiel If This Then That haben wir da auch drin. Das kann immer noch sehr viel mehr Sachen aus der Fremde steuern. Da kann eben dann mit ganz anderen Sachen verknüpfen noch.
Aber hast du noch ein Beispiel? Weil mir nämlich ganz viele Kollegen immer sagen wollen, oh, Tasker, total geil. Aber irgendwie habe ich da noch nie... Also ich habe irgendwie noch nie die Motivation gehabt, das zu installieren, weil die Anwendungsbereiche irgendwie so speziell gewesen
sind. Das ist sehr speziell, vor allem, weil man eben Sachen regelmäßig einrichtet, die man vielleicht gar nicht regelmäßig, also wo man dann merkt, ach, die mache ich gar nicht so regelmäßig. Aber was zum Beispiel gut ist zum Energiesparen, wenn der merkt, okay, ich bin unterwegs, der Standort ändert sich, dann schaltet er einfach jetzt das WLAN ab, dann sucht er nicht nach WLAN zum Beispiel. Das ist jetzt auch, spielt so ein bisschen meinen Teil rein, den ich dann auch gemacht habe. Oder was auch eine Möglichkeit ist, zum Beispiel den Wecker stellen. Also wenn er weiß, okay, ich bin nicht zu Hause, ich bin jetzt abends woanders, dann stellt ihm einfach den Wecker nicht oder stellt einen anderen Wecker zum Beispiel. Solche Sachen.
Ja, okay.
Also das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen Spielerei. Das kann man auch alles manuell machen. Mhm. Aber ich finde, das ist so ein, ja, es ist schön, dass es automatisch macht. Das ist cool, dass es geht.
Und okay, ich verstehe.
Gerade ifSysTenSet zum Beispiel, ich kann zum Beispiel, wenn ich zu Hause ankomme oder irgendwo anders ankomme, dann kann er mir auch zum Beispiel einen Tweet senden. Der kann einfach einen Tweet absetzen, zum Beispiel. Solche Sachen. Das ist halt ganz cool.
Damit du weißt, dass du zu Hause bist.
Zum Beispiel. Der kann oder eine SMS schicken. Ich, Mutti, ich bin zu Hause.
Ach so.
Und solche Sachen. Das geht natürlich
auch. Weil man selber weiß ja eigentlich, wenn man
zu Hause ist. Genau. Also es geht eher darum, die anderen zu benachrichtigen, zum Beispiel.
Okay.
Und bei Android ist eben noch ein bisschen cooler als zum Beispiel bei iOS, weil da diese Tasker, diese Apps auch auf die Systemfunktion zugreifen können, genau, ne? Und dann halt auch das Gerät einstellen können, NFC, WLAN, Flugmodus, alles ein- und ausschalten können. Geht halt bei iOS nicht oder zumindest nicht so gut.
Okay. Du hast dich mit Batterie-Akkulaufzeit noch beschäftigt, hast du gerade schon angedeutet. Was ist denn da so ein kleiner Tipp für unsere Zuhörer?
Das Einfachste ist natürlich, okay, schalte die Synchronisation ab im Hintergrund, dann sparst du einen Haufen Energie. Ist aber blöd, weil kommt natürlich dann keine...
Brauche ich kein Smartphone. Ne?
Genau, da kriege ich halt die Nachrichten, muss ich immer selber nachschauen, ob eine neue Nachricht da ist, ist halt blöd. Aber man kann halt vieles machen, einfach wenn man merkt, okay, mein Akku geht ständig runter, ich weiß gar nicht warum. Sucht er jetzt nach WLANs oder sucht er jetzt nach einer Mobilfunkverbindung und solche Sachen. Und da habe ich so ein bisschen beschrieben, wie man eben auch die Android-Tools nutzen kann, um das rauszufinden, was man, wo man auch sparen kann.
Ja, weil die normale Akku-App, die finde ich irgendwie ziemlich lame. Also da... Die sagt mir immer nicht viel.
Die sagt nicht viel, wenn man mit ein bisschen, wenn man ungefähr weiß, wo man nachschauen will, sagt die einem schon ein bisschen mehr. Also man kann zum Beispiel auch schauen, okay, wenn das Mobilfunk-Standby immer oben steht, dann weiß ich, okay, der sucht die ganze Zeit nach irgendwelchen Netzen oder ist mit ganz schlechte Verbindungen, solche Sachen. Und dann kann man schauen, lohnt es sich vielleicht nicht, das zwischendurch auszuschalten, weil er sucht sowieso nur umsonst nach einer Mobilfunkverbindung oder nach einer WLAN-Verbindung. Solche Sachen kann man dann damit ganz gut machen. Man kann auch schauen, zum Beispiel, ob eine App im Hintergrund läuft. Also wenn man zum Beispiel eine Facebook-App nicht, dass die läuft halt häufig im Hintergrund, weil sie sich synchronisiert und da kann man eben nachschauen, okay, wie lange lief sie denn eigentlich im Hintergrund? Wie viel Energie hat sie da eigentlich gefressen? Und solche Sachen kann man auch über das Tool rausfinden.
Stimmt, der zeigt so CPU-Time oder irgendwie sowas an, was ich immer nicht richtig verstanden habe. Okay, ich verstehe, was du meinst. Also muss man also gar keine Tools, externen Tools, oder ist das...
Ja, also für den einfachen Hausgebrauch reicht auch die Android-Geschichten. Da kann man schon einiges rausfinden. Besser ist es dann mit so, gibt es zum Beispiel Better Battery Stats zum Beispiel, ist ein ganz cooles Tool. Das Problem ist, um dann wirklich mehr rauszufinden, muss man sogar die Geräte routen seit Android 4.4. Und das ist so ein bisschen leider das Problem. Man kann über andere Tools viel rausfinden, aber häufig, und auch gerade wenn man Energie sparen will, kann man auch mit Tools viel machen. Aber leider muss man das Gerät sehr häufig dafür routen.
Ja, ich verstehe. Was hast du denn für die Strecke gemacht? Du hast Zubehör,
ich habe mir das Zubehör angeschaut. Ja, ich habe
Handyhülle.
Ja, ich habe versucht, so ein bisschen Sachen rauszusuchen.
Selfie-Stativ.
An die man jetzt nicht als allererstes denkt. Für Selfies habe ich mir so zwei, drei Selfie-Stäbe bekommen.
Die sind total befremdlich. Benutzen Leute sowas wirklich?
War jetzt eigentlich ein Scherz. Wir haben wirklich in der CT Selfie-Stäbe getestet.
Ja, ich kenne sogar jemanden, der das jetzt geschenkt bekommt, weil die gehen auf Weltreise und dann muss man ja überall vor den ganzen Wasserfällen und so weiter.
Ich habe gehört, dass in Asien die Dinger wirklich absolut zum Standard Tages.
Auf den Messen ist das erstaunlich, wie viele auf den Messen quasi sitzen im Publikum, haben natürlich keinen Blick und halten dann das Ding raus und machen damit die Fotos.
Ja, das ist also irgendwie so ein Standard. Das ist hier
eigentlich fast schon der Klassiker, ein Selfie-Stab, glaube ich. Es gibt natürlich auch noch viel abgefahrenere Sachen, also so kleine LED-Blitze, die du in die Kopfhörerbuchse stecken kannst oder einen NFC-Ring. Also einen Ring.
Ach so, damit ich das Handy immer entriegeln kann, ne?
Genau, damit kann man das Handy entriegeln.
Ah, ja.
Kann man aber auch als Visitenkarte verwenden, dass man, wenn du jemanden kennenlernst, hältst du einfach deinen Ring an dessen Handy und das Handy von deinem neuen Freund öffnet dann deinen Twitter-Account oder sowas in der Richtung.
Cool.
Ja.
Finde ich gut. Aber ich drücke jetzt trotzdem ein bisschen auf die Tube hier, weil wir haben ja gerade noch den Kater von Silvester.
Genau.
Ja.
erstmal was trinken.
Genau. Du hast noch ein anderes Thema gemacht im Heft und zwar hat das den interessanten Titel, wie IT die Welt besser macht, ne? Oder so?
Genau, ja, ich habe das allerdings auf Entwicklungsländer fokussiert, also nicht die ganze Welt, sondern ich habe mir zwei ältere Beispiele und zwei, drei aktuelle Beispiele angeschaut, wo Unternehmen oder auch Hilfsorganisationen versucht haben, irgendwie mit Technik Probleme in Entwicklungsländern zu lösen.
Also mir fällt da ja direkt ein, dieses OLPC-Projekt, dieses One Laptop per Child zum Beispiel, ne?
Oder? Genau, ja, das ist sicher das bekannteste Beispiel, dieser kleine grüne Laptop.
Den man so mit Kurbeln.
Genau, ja, und mit Solarladegeräten und super robust sollte der ja auch sein und
ja.
Und witzigerweise ist es jetzt genau 10 Jahre her, dass das Projekt angekündigt wurde. Und es gab vor 10 Jahren noch ein anderes Projekt, was nicht ganz so bekannt ist. M-Pesa, das ist ein Bezahldienst für Handys, also dass man über SMS Geld verschicken kann. Das ist auch vor 10 Jahren gestartet. Und deswegen habe ich mir jetzt heute mal angeschaut, wie geht es eigentlich mit diesen beiden Projekten heute? Was ist eigentlich passiert in der ganzen Zeit?
Und? Was ist passiert?
Ja, also dieses One Laptop per Child Projekt hat ja ganz viel Publicity bekommen, gilt heute aber als ziemlicher Fehlschlag. Also es gab eine Menge Studien von Bildungswissenschaftlern, die sich angeschaut haben, wie gut schneiden die Kinder, die den Laptop hatten, in Tests ab. Kommen die irgendwie häufiger zum Unterricht, sind sie motivierter? Also alles, was man messen kann.
Ja, aber ist das nicht so eine sehr neoliberale Herangehensweise, dass man jetzt sagt, das muss alles messbar effektiv sein, ob ein Mensch besser funktioniert oder so?
Ist das, also das sollte so man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ne? Dass diese Studien natürlich nur so weit sagen können, der Laptop war ein Erfolg oder ein Misserfolg, wie sie es eben operationalisieren und
wirklich messen. Wie viel sind denn von denen, weißt du das, wie viel sind denn von denen in Umlauf gebracht worden?
Also OLPC sagt 2,4 Millionen oder über 2,4 Millionen.
Das ist schon eine ganze Menge.
Es ist deutlich weniger, als sie anfangs versprochen hatten, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und wie gesagt, ich habe einerseits mir diese Studien angeschaut, aber habe nochmal ein paar Leute gefragt, die da eigentlich einen neutralen Blick drauf haben müssten, zum Beispiel das Deutsche Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Und die haben gesagt, dass solche Projekte, wo einfach Hardware oder Software verteilt wird, jetzt wie One Laptop per Child, nicht nur, aber wie, dass die eben nicht nachhaltig sind und keinen Erfolg bringen, wenn sie nicht in ein pädagogisches Konzept eingebunden sind. Und ja, und das fand ich halt schon überraschend, weil ich glaube, viele haben sich damals mitreißen lassen, so von dieser Euphorie, wir verteilen Computer und die Kinder bringen sich einfach alles selbst bei, zur Not ohne Lehrer. Und wenn der Unterricht ausfällt, ist auch nicht schlimm, weil es gibt ja Internet. Aber
gut, das ist natürlich ein bisschen billig. Ne?
Die Praxis hat dann halt gezeigt, dass es dann nicht ganz so einfach ist.
Aber das
spielen die nur Wow auf den OLPCs oder was? Das
läuft ja nicht.
Ich glaube auch nicht.
Außerdem, ich glaube, schwarz-weiß. Der Bildschirm war doch nur schwarz-weiß bei dem OLPC.
Man konnte den umschalten. Ah, also okay. Das war ein ziemliches Hightech-Ding eigentlich. Und, aber es hat halt eben dann in den Entwicklungsländern sich halt oft gezeigt, dass die schnell kaputt gegangen sind oder dass die Internetanbindung viel zu teuer war. Irgendwie dreimal so viel im Monat musstest du ausgeben.
Ach shit.
Ja, fürs Internet wie für eine Lehrerstelle und so.
Oh Gott, oh Gott. Und das andere Ding, das M-Pesa?
Ja, da kann ich mal gerade zitieren. Also der kenianische Journalist Muriti Mutiga hat in der New York Times geschrieben, vor ungefähr einem Jahr, M-Pesa hat die Kriminalität eingedämmt, zehntausende Jobs geschaffen und Millionen Menschen Zugang zum Finanzsystem verschafft. Also das gilt als unglaublicher Erfolg.
Das ist aber nicht der das...
Nee. Nee, das ist nur so ein Journalist so wie wir. Also
der
beurteilt das nur, ja.
Ah ja, okay. Ja. Und das musst du jetzt nochmal genau erklären. Also das ist ein Finanztransaktionssystem, was auf SMS-Basis funktioniert. Und warum hat das jetzt die Kriminalität gesenkt?
Ja, also ich sage ganz kurz, wie es funktioniert. Also es steckt in den SIM-Karten, die der dortige Netzbetreiber oder einer der dortigen Netzbetreiber verteilt. Und du kannst es mit jedem normalen Handy nutzen und kannst dann einen Kontakt auswählen, brauchst nur die Handynummer von dem und gibst den Betrag ein und bestätigst die Transaktion dann noch mit einer PIN. Und dann wird das Geld an den verschickt. Und der hat das dann auf seinem Account sozusagen und kann sich das aber auch in bar auszahlen lassen am Kiosk. Und das Coole ist halt, dass es wirklich mit jedem Handy funktioniert und dass es unglaublich einfach zu bedienen ist und deswegen nutzen das schon weit über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung nutzen das schon und ich glaube 55% nutzen es regelmäßig und noch mehr nutzen es generell. Und ist ja schon ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass hier eigentlich keiner mit seinem Handy bezahlt.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass es auch in westlich geprägten Ländern durchaus interessant sein könnte, wenn man sagt.
Habe ich mir auch gedacht.
Ja. Wenn ich dir mal kurz irgendwie...
Moment haben wir ja noch PayPal und das ist auch nicht so.
Es gab ja so diverse Versuche in Deutschland, die sind dann entweder gescheitert oder haben dann...
Crandy.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass das auf SMS-Basis ist. Also ich denke da schon wieder, das hört sich nicht hundertprozentig sicher
an. Naja, aber ich glaube, wenn das so populär ist dann in Afrika, da werden auch schon Leute drauf gekommen sein, das zu knacken. Und ich glaube, das ist bisher nicht passiert, ne? Oder?
Also habe ich jetzt nicht gehört, zumindest sagen die ganzen Experten, dass es deutlich sicherer ist als die Geldtransfermethoden, die es vorher dort gab. Das Problem da war einfach, dass fast niemand ein Konto hatte, also ein Bankkonto. Und die Leute haben eben Geld verschickt, indem sie es Freunden mitgegeben haben. Und dann waren halt Leute mit Bargeld unterwegs und das ist natürlich gefährlich.
Ja, klar.
Und deswegen sagt man heute, dass halt M-Pesa es geschafft hat, die Straßen sicherer zu machen, also die Kriminalität.
Ah, jetzt verstehe ich, okay. Und gibt es auch noch aktuellere Beispiele, mit wie Technik irgendwie die Welt besser macht?
Ja, also es gibt Haufen aktuelle Beispiele. Da weiß man jetzt natürlich nicht, ob die sich jetzt langfristig so durchsetzen wie M-Pesa. Aber die drei Sachen, die ich am spannendsten fand aktuell, ist einmal eine Jobbörse in Indien, die auch über SMS und Handy funktioniert. Weil dort eben nur, ich glaube, 15% der Leute oder so sind online, aber über 70% haben ein Handy und dann haben die es halt so gemacht, dass man nur einmal da klingeln lassen muss. Dann rufen die einen zurück und melden einen kostenlos dort an bei dieser Jobbörse. Und man bekommt auch eine SMS, wenn irgendwie ein Job eingestellt wird, der zu einem passt. Und man kann das, diese Online-Jobbörse eben nutzen, ohne dass man ein Handy hat.
Ah ja, okay.
Und das Zweite, was ich vielleicht auch noch kurz erzählen kann, ist, dass es immer mehr Mobilfunkbetreiber gibt, die Versicherungen an ihre Kunden verkaufen, also übers Handy. Also die Versicherungsbeiträge werden einfach vom Prepaid-Guthaben abgezogen und am Anfang haben die Leute sogar eine Lebensversicherung geschenkt bekommen quasi, wenn sie, ich glaube, 1,25 Euro im Monat vertelefoniert haben, hat das automatisch als Beitrag für die Lebensversicherung gezählt und also die waren sozusagen dadurch schon mal, so wie in so einem Freemium-Modell waren die schon mal Kunden und viele haben dann eben auch zu dem zu einer richtigen Versicherung mit kostenpflichtigen.
Aber Beispiel. Macht das, machen Versicherungen die Welt besser? Also das ist jetzt nicht so ein menschenfreundliches
Ding, ja, also,
sondern es geht ja da auch um Geld verdienen, oder?
Ja, genau, das ist bei dem M-Pesa auch. Also es ist ein kommerzielles Produkt und das ist ein Riesenunterschied natürlich zu One Laptop per Child, aber auch M-Pesa wurde von der britischen Regierung als Entwicklungshilfeprojekt gefördert.
Ah ja, okay.
Weil man ja auch sagen kann, vielleicht ist es ja ganz toll, wenn die Leute sich das Produkt so gut finden, dass sie dafür freiwillig bezahlen und dass sich das auch selber trägt und dass nicht ständig durch Spenden finanziert werden muss. Und bei den Versicherungen würde ich einfach sagen, wir haben alle hier jede Menge Versicherungen und sagen auch nicht, dass es...
Ja, es ist ja ein Unterschied, ob man irgendwie in Deutschland ist, wo man sozial abgesichert ist vom Staat oder ob man in einem Land lebt, wo das gar nicht der Fall ist.
Ja klar. Also klar, es hört sich für mich jetzt irgendwie ein bisschen strange an, dass Mobilfunkunternehmen dir irgendwie Lebensversicherungen als Freemium...
Pass auf, da kommen die ja auch noch drauf.
Also da geht es auch um Krankenversicherungen und also die Argumentation ist einfach, dass die meisten Leute da überhaupt keine Versicherung haben, noch gar keinen Schutz und dass zum Beispiel bei Einkommenseinbrüchen, wenn jemand krank wird oder so, dass es dann natürlich schon direkt um die Existenz gehen kann.
Ja, klar.
Und wenn du halt abgesichert bist, dann
hast du halt wenigstens die Chance. Vorteile haben, klar. Ja. Und ich glaube ein drittes kommt noch, ne?
Ja, was war nochmal das dritte? Kurz hier spicken. Ach so, ja, das war das mit den Wissenslücken. Also das ist eher so dieses klassische, das ist kein kommerzielles Produkt, sondern das machen Hilfsorganisationen, dass sie eben über SMS oder zum Teil über Smartphones, dass sie Informationen verbreiten an Menschen in abgelegenen Dörfern, wo die eben zum Beispiel wissen müssen, was ist jetzt der aktuelle Marktpreis für meine Produkte, die ich anbaue. Mhm. Aber es gibt ja auch so Beispiele wie, dass zum Beispiel Babys über SMS registriert werden können. Also Geburtsurkunde kann man dann später muss man dann immer noch persönlich abholen. Aber das Krankenhaus oder die Ärzte müssen nur eine SMS schicken dafür, dass das Baby dann schon mal registriert ist.
Können wir ja vielleicht mal zeigen, mit dem, was du für eine SMS bekommst. Ne? Also hier, das ist jetzt ganz interessant, weil das hier quasi...
Zeig mal in die Kamera, genau. Ah, ja, ist das Kaffee oder Kakao oder was ist das?
Ich glaube, da geht es um Kaffee.
Sehr gut. Da sieht man so ein bisschen so mal die einfach ein Handy, wo es um Kaffeepreis geht. von SMS, wie heute verkauft wird. Ne? Ja. Schon ganz cool. Also solche Sachen gucke ich nochmal im Internet nach, ne? Aber wenn du die Vermietung nicht hast, dann ist sowas natürlich nicht praktisch.
Grundlage der ganzen Sache ist einfach, dass es in Afrika wie in Indien, wie ich schon gesagt habe, die meisten Leute eben ein Handy haben, aber kein Internet.
Klar.
Und dass Handys einfach mächtiger sind, als wir denken. Also dass man über SMS oder auch über diese Missed Calls, also einmal klingeln lassen, dass man das auch schon so als Kommunikation verwenden kann, ohne dass es viel kostet. Und auch bei diesen Versicherungen ist das natürlich an die Einkommen der Menschen angepasst. Also es sind dann keine exorbitanten Beiträge, sondern es sind dann monatlich 40 Cent oder so.
Ja, ich verstehe. Interessant, interessant. Jetzt den Übergang von dem Thema.
Von der Weltverbesserung zum Spaß.
zur westlichen Dekadenz.
Genau, ich habe endlich mal was Lustiges mitgebracht. Computerspiele.
Ja.
Und zwar,
da können wir mal kurz drüber reden, warum wir jetzt in dem allmächtigen, aber in dem seriösen CT-Magazin über Computerspiele reden. Du hast da eine Meldung geschrieben über Elite Dangerous auf Heise Online. Ja. Und das war die, hast du gerade erzählt?
Im Moment irgendwie die achtgelesenste dieses Jahr, also letztes Jahr.
War 2014. Uns gar nicht klar, dass unsere Leser sich tatsächlich auch für Spiele interessieren.
Ja, ich glaube, das ist, also wenn man sich für Weltraumspiele interessiert, dann war das schon ein ziemlich erstes Ereignis, dass Elite Dangerous rauskam. Also Elite ist halt ein unheimlicher Klassiker.
Der das ist das, was da jetzt gerade läuft,
das
was die YouTube-Zuschauer jetzt gerade sehen und die Hörer nicht. Da läuft jetzt einfach nur ein
genau.
Video, was kann Fabian
sich,
gemacht hat.
Kann man sich auch im Netz ja angucken, wie das aussieht. Also Elite ist ein Spiel von 1984. Da war ich eins. das sah noch nicht so ganz so schön aus damals. Aber es war eins der ersten Open-World-Spiele. Also zum Beispiel so Spiele wie GTA. Also die Macher von GTA haben ganz klar gesagt, dass sie davon beeinflusst wurden. Das war nur ein Spiel, da bist du Weltraumpilot und hast einfach nur eine Welt. Mhm. Und dann hast du natürlich auch Missionen, die du machen kannst, aber du kannst auch einfach handeln. Zum Beispiel kann man auch da mit Kaffee handeln. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, um mir ein besseres Raum
zu. Kriegst du da auch eine SMS mit den aktuellen?
Nee, mit SMS sind die da nicht mehr so. Aber du musst halt in eine Station fliegen und dann kannst du halt gucken, was kostet hier der Kaffee. Kannst dein Raumschiff mit Kaffee vollladen. Und
muss man dann wissen, wie der Kaffeepreis gerade ist?
Das ist echt hardcore. Das ist okay. Da gibt's lustigerweise haben die jetzt eine relativ coole App rausgebracht. Die gibt's aber nur auf iOS, wo du halt angucken kannst, wo dein Charakter gerade ist und wie da die Preise sind. Und dann kannst du Preise vergleichen.
Ich meine, ich habe das ja ehrlich gesagt auch schon mal gespielt. Ich meine, dass wenn man da in diese Station geht, dass man dann zumindest einen Durchschnittspreis.
Man kriegt den Durchschnittspreis in der Galaxis. Das ist übrigens sehr interessant, weil Elite Dangerous hat, die haben die Milchstraße 1:1 nachgebaut.
Ach krass.
Das heißt, es gibt in diesem Spiel 400 Milliarden Sternensystemen.
Geil. Wie bitte?
Aber und zwar haben die das so gemacht, wenn du in einem Spiel auf die Erde fliegst.
Ja.
Also, das sagen die, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wenn du ins Sol-System fliegst und dann dir da die Konstellationen im Himmel anguckst, dann sind das die echten Konstellationen, wie du die auch sehen würdest, wenn du auf der ISS wärst.
Was sind denn und die Namen der Sterne und Planeten?
Die sind soweit wir die, also die haben das so gemacht, alle Sterne, die wir kennen, wo wir wissen, wo die sind, die haben auch die richtigen Namen und sind an den richtigen Orten. Und der Rest ist einfach dann prozedural generiert. Also die haben dann zufällige Namen, sehen auch zufällig aus. Aber sie haben versucht, sich so nah wie möglich an das zu halten, wie wir wissen, wie unsere Milchstraße aussieht. Und du kannst auch theoretisch zu jedem Stern hinfliegen. Das Problem ist, dass du halt genug Sprit brauchst. Also es gibt jetzt auch Leute, also du kannst in diesem Spiel hauptsächlich einfach rumfliegen und kämpfen, ganz normal so Kopfgeldjägermissionen machen, Leute eskortieren und so wie in so Weltraumspielen immer. Du kannst handeln oder du kannst einfach neue Planetensysteme entdecken, die scannen und dann
da
kriegst du Geld für.
Ach geil.
Als Explorer. Also du hast auch da Ränge als Entdecker, als du hast einen Kampfrang und du hast einen Handelsrang.
Aha.
Und du kannst auch damit Geld verdienen.
Kannst überall, das Ziel ist überall auf Elite zu sein.
Dangerous ist der höchste Rang.
Ah, okay.
Du fängst irgendwie an mit Harmless, dann Mostly Harmless und so. Genau. Obwohl der Entdeckerrang, glaube ich, nicht Dangerous ist.
Aber bei dem 84er Elite, da war doch der Endrang, glaube ich, Elite.
Nee,
oder? Ich habe das aber ehrlich gesagt.
Nee, der war auch, glaube ich, Elite Dangerous.
Ah ja, okay.
Aber soweit bin ich auch noch nicht, kann mich auch nicht mehr dran erinnern.
Zu klein.
Wie gesagt, ich war eins.
Nein, aber ich muss ja sagen, dass das Spiel ja wahnsinnig komplex ist. Also wenn du mal, das ist jetzt nur ein Video, was wir jetzt gerade gesehen haben, aber alleine wenn man in die Steuerungs-Mapping-Optionen reinguckt, dann hat man irgendwie 5000 Bildschirmseiten mit irgendwelchen Sachen.
Es ist unheimlich.
Wie lange hast du gebraucht, um das erste Mal erfolgreich in so einer Station zu landen?
Zu landen?
Sei ehrlich.
Bestimmt 3 oder 4 Stunden.
Okay,
ich auch. Ich habe aber allerdings am Anfang auch nicht gewusst, dass man da diese Thruster hat. Also was ganz lustig ist, das ist so, diese Simulation ist einfach so krass, dass du halt also du kannst dieses Auto, also wenn du das Spiel jetzt normal anmachst, dann hast du so eine Flugunterstützung. Das heißt, du kannst eigentlich ganz normal, wenn du so Weltraumspiele gewohnt bist, fliegen. Diese Flugunterstützung kannst du ausschalten und dann hast du so ein newtonsches Physikmodell, wo alle deine Thruster wirklich gemodelt sind. Das heißt, das ist wie im wirklichen Weltraum, wenn du einen Thruster anmachst und du fliegst in eine Richtung, fliegst du
immer weiter
mit der Geschwindigkeit. Das heißt, du musst dann wieder entgegensteuern, um abzubremsen. So, wenn ich das probiere, krache ich unweigerlich in irgendwas rein, in irgendeine Station. Ich komme nirgendwo wieder an. Es ist unheimlich krass.
Da braucht man generell irgendeinen Hightech-Joystick, um das zu spielen, oder kann ich es auch?
Du kannst es theoretisch auch einfach mit der Maus spielen, aber ich würde sagen, einen Joystick sollte sie schon haben. Okay. Also sehr cool ist halt, wenn man so ein HOTAS hat, heißt das. Hands on Throttle and Stick. Das ist eigentlich ein Joystick mit so einem Gashebel.
Ah, okay.
Weil du halt, es ist einfach, also es ist einfacher. Also es erhöht auch irgendwie so das Mittendrin-Gefühl. Also sehr cool ist, es gibt eigentlich von Zytec diesen X52. Okay. Den haben die in diesem Spiel auch gemodelt. Also wenn du Keno spielst, das ja mit der Oculus, wenn du dann runterguckst, dann siehst du auch den richtigen Joystick.
Ach, den sieht man im
Raumschiff.
Ja. Vielleicht kannst du auch nochmal dahin zurückspulen. Das hat man gerade gesehen, dass du dich spielst das ja nur so lame auf dem 2D-Monitor. Wenn man
hier spult. Ja.
Wenn du so ein Noob bist.
So ein Mac hier, ja, weil ich keine Ocke hab.
Ja. Warte mal. Und ich auf der Ocke. Spiel das natürlich. Also unmöglich. Mit der Oculus Rift kann man, also das ist wirklich meiner Meinung nach das einzige aktuelle, wirklich richtig gut spielbare Virtual Reality Ding.
Bin zu doof.
Das wirklich einzige wirkliche Virtual Reality Spiel, und das ist einfach sensationell, weil man sich halt, man sitzt da in diesem Raumschiff und kann sich da so umgucken und leider funktioniert das Video jetzt gerade nicht, aber egal. Und die Kommunikationscomputer, links ist der Kommunikationscomputer,
genau,
und rechts ist
die Systeme,
wo man so Schilde ummappen kann und so. Das geht dann so holographisch auf. Also das heißt, man guckt da hin und dann geht so.
Das hast du, wenn du es ohne Oculus spielst, auch. Also du kannst eine Taste drücken auf der Maus, dann kannst du frei im Cockpit gucken. Und in dem Moment, wo du da hinguckst, wo dieses Display ist, geht das dann so, erscheint das dann so. Und
das ist einfach.
Das ist mit der Oculus sehr cool. Was auch sehr cool ist, ich glaube, Leute, die das später, also wirklich spielen werden, Hardcore, die werden mit der Oculus im Vorteil sein, weil du kannst halt, wenn du so einen Dogfight hast und so ein anderes Raumschiff verfolgst, man fliegt ja oft mit diesem Raumschiff, weil man nur begrenzt steuern kann, in eine Richtung und der Gegner biegt schon irgendwie ab oder so. Mhm. Dann kannst du halt mit der Oculus den weiterverfolgen, während du dein Raumschiff noch so drehst.
Genau. Und du kannst auch, du hast ja ein Glasdach, du kannst also auch, wenn der andere da so lang fliegt, kannst du so, wenn er so über dich rüberfliegt, so nach oben gucken und
der Nachteil dann ist so natürlich, nach oben ziehen. Man ist oft dann so beim Start in so einer Raumstation so abgelenkt, dass man dann schon mal crasht.
Aber
weil man denkt, wow,
es sieht diese hier cool Raumstation, aus. Das ist so ein krasses Gefühl, weil diese, weil diese Größe einem so bewusst wird. Aber
wenn ich dann beim Landen ständig gegen meine Station fliege, sterbe ich dann und muss irgendwie nochmal 500 Kilometer.
Das ist das Krasse an dem Spiel. Du hast also wirklich du hast Permadeath. Das heißt, das kann sein, dass du wirklich so und so viel Credits gesammelt hast in fünftägiger Nonstop-Spielgeschichte.
Kaffeehandelei.
Und dann
Du startest schon in der Station wieder, wo du als letztes warst. Aber du kriegst halt nur so ein Basisschiff, wir waren vorhin bei Versicherung, du hast in dem Spiel eine Versicherung.
Ja, du kannst eine Versicherung abschließen, aber wenn du das nicht gemacht hast und so ein Millionenschiff hast, dann ist das weg.
Ja, also das ist schon.
Das ist quasi ein klassisches Spielprinzip, ne? Also knallhart bestraft, wenn du stirbst, dann hast
genau.
du.
Und ich habe mich, also ich habe bisher echt nur die Trainingsmission gespielt, weil ich einfach Schiss habe, loszufliegen. Ich habe wirklich Angst. Also ich meine, so soll das ja, ne?
Ja,
das
ist ja auch. Ich meine, das ist in dem Original-Elite auch so. Also diese Station, die du da hast, die sich so dreht mit dem Eingang, die gab es im Original-Elite auch. Und das war auch wahnsinnig berühmt dafür, dass es schwer ist, da zu landen.
Ja.
Du kannst, in dem alten Elite konntest du irgendwann mit ganz viel Geld dir so einen Docking-Computer kaufen, dann hat der es von alleine gemacht. Hier kannst du jetzt eine Taste drücken. Dann passt er da die Rotation deines Schiffes an die Rotation von dieser
Raumstation. Ja, aber das Reinfliegen in die Station, das finde ich, das ist auch schon schwierig, aber ich finde noch schwieriger ist, in der Raumstation dann in diesem Dock zu
sein. Ja, klar, weil die auch rotiert.
Aber ist das ja dann nicht Gefahr, die Gefahr, dass man dann frustriert ist am Anfang und das Spiel
wieder... Nein, aber das ist super motivierend, wenn du es geschafft hast, weil du ja wirklich das Gefühl hast, ich bin gerade Raumpilot.
Ja, ich habe jetzt
geil mein Raumschiff
angedockt. Ich würde sagen, du hast aber schon teilweise recht. Also es ist mein persönlich, ich finde das Spiel des Jahres, ich finde es super, aber es ist nicht für jeden. Also es ist schon ein Hardcore-Weltraumspiel.
Aber meinst du nicht, dass wenn du dich da einmal dran gewöhnt hast, dass wenn dir das in Fleisch und Blut übergibt, dass das dann irgendwann Spaß macht, das Landen und Starten?
Oder ich glaube schon, natürlich. Also wenn du dich darauf einlässt, ist das cool, weil du wirklich das Gefühl hast, du bist Weltraumpilot.
Ja, genau.
Also
gerade mit der Oculus natürlich.
Also das ist schon cool, dass du nicht einfach einen Knopf drücken kannst und das Raumschiff landet.
Aber es ist schon so, dass man muss sich halt mehrere Stunden Zeit nehmen, um in dieses Spiel überhaupt reinzukommen, weil sonst hast du einfach keinen Spaß.
Ja, ich finde, das ist eigentlich ganz gut, anno 2014, dass es viele YouTube-Tutorials gibt und die guckst du dir an und das hilft einem schon immens weiter. Ja, also
das geht auch. Also die haben das jetzt für den Launch, als es wirklich rauskam. Also ich habe es damals im Kickstarter gebackt mit unheimlich viel Geld. 200 Pfund und bin halt seit der Alpha dabei und das ist schon viel einfacher geworden. Also jetzt zum Beispiel startst du in der Regel auf einer Raumstation, die ist außen, das ist so ein kleines Weltraumhabitat, da ist ein so ein Landeplatz oben drauf und dann kannst du halt von oben einfach so wegfliegen und dann lernst du es schon mal relativ ganz gut. Die haben jetzt auch Landetutorials und so. Das ist halt ein bisschen stressig, weil du musst halt echt anfragen, kriege ich Landeerlaubnis und dann hast du 10 Minuten Zeit, da reinzufliegen.
Aber es fühlt sich einfach so wahnsinnig cool an, dass du da so irgendwo hinguckst und dann geht dieser Communication-Computer auf und dann erbittest du Landeerlaubnis und dann sagt da so eine Frauenstimme, was weiß ich, was sagt sie? Irgendwas granted. Docking Request granted und das kommt dir einfach total cool vor.
Das ist schon so eine richtige Simulation, ne? Also das ist
total,
so,
ja.
Das ist nicht so ein bisschen Actionspiel, sondern es ist wirklich.
Überhaupt nicht. Und du musst deine Landeklappen ausfahren, wenn du das sagt dir auch keiner so richtig, wenn du das vergisst, dann kannst du gar nicht landen. Und es gibt auch so ein, ich glaube, das ist nicht ein Add-on, sondern das haben sich Leute hingefrickelt, so wie mit deinem Tasker, dass die diese Landeklappen und Landeerlaubnis per Sprachbefehl.
Ja, da gibt es ein Tool für. Das gibt es für mehrere Spiele und das gibt es auch für Elite, dass du halt dann sagen kannst, fahr mir mal die Landeklappen.
Das ist natürlich richtig geil.
So, wenn okay, du dann da Google. So,
bitte Landeerlaubnis und dann sagt und dann erkennt der Rechner das und das ist schon
cool. Also,
so ein feuchter Nerd-Traum.
Ja, das macht da richtig Spaß, das stimmt.
Also, ich werde das heute Abend auch
spielen. Es ist auch sehr cool, wenn du das als, das ist ja ein Multiplayer-Spiel, du kannst es alleine spielen, also du musst immer online sein, das war sehr große Kontroverse, als es rauskam. Vorher haben die gesagt, man muss immer online sein und das haben sie in ihrem Kickstarter halt damit anders versprochen, dann haben sich sehr viele Leute aufgeregt. Ich finde es eigentlich nicht so schlimm, weil man hat ja eine Online-Verbindung.
Ja, ich spiele online, aber offline, genau,
du kannst einen Solo-Modus sozusagen machen, wo du dann alleine spielst und alle anderen Raumschiffe sind NPCs.
Aber wenn wir das zusammenspielen wollen,
kannst du das
wie
auch?
Würden wir uns ein Treffen mit den, was hast du gesagt, wie viele Milliarden Sterne?
Ja, wenn ich auf der anderen Seite der Galaxis bin, dann hast du keine Schnitte, dann musst du da erstmal hinkommen. Das stimmt schon.
Aber gibt es in dem Spiel irgendwie, wird das gefördert, dass man sich zusammentut?
Das und ich genau, du so kannst halt, du kannst tun, zum Beispiel oder? Auch einfach deine Freunde in eine Gruppe tun und dann nur mit dieser Gruppe spielen.
Okay.
Dann hast du halt keine irgendwelche random Leute, die dann da ankommen und Stress machen.
Aber auch wirklich mit denen kooperieren, Teams
bilden. Das kannst du auch. Also du kannst halt Aufgaben auch einfach lösen, voll also. MMORPG spielen, klar. Ja. Und die wollen halt später noch so Events einbauen, wo dann halt irgendwie im Sternensystem Bürgerkrieg ist und so. Wo du dich dann auf eine Seite schlagen kannst mit deinen Freunden und so. Okay. Also es ist auch jetzt schon sehr cool, weil du musst einfach mal nur in so einer Station sitzen und gucken, also wenn du es als MMORPG spielst, wie viele Leute dann crashen.
Ja,
das du sitzt stimmt. dann da und guckst dir die anderen an, wie sie versuchen zu landen und so.
Aber das Interessante ist, dass es eigentlich keine richtige Kampagne gibt. Es gibt so ein paar Missionen, wo so irgendwie ein bisschen Story ist, aber es ist nicht zu vergleichen mit World of Warcraft oder Skyrim.
Das ist halt auch Elite. Das hatte Elite eigentlich nie.
Und das ist, finde ich, faszinierend, dass so ein rein Grinding-Spiel, was so, wo es eigentlich keine Story gibt und keinen richtigen Plot, dass es trotzdem so motivierend ist. Das liegt wahrscheinlich daran, weil es so schwierig ist und unrealistisch.
Ja, irgendwie ist das...
Und weil du es halt spielen kannst, wie du
genau, das Genau, weil du spielen kannst, hältst. Wie du willst. Also das ist ja nicht so, dass das erste Spiel ist, was so ist. Also EVE Online zum Beispiel ist ja genauso.
Stimmt.
Nur da hast du halt diese Immersion nicht, weil du fliegst dein Raumschiff mit einer Maus. Aber du hast auch dieses... Also die EVE hat ja eine Story, aber mittlerweile ist die eigentlich völlig egal. Und es geht nur noch darum, dass echte Spieler Firmen gegründet haben und sich gegenseitig bekriegen. Und ich habe das Gefühl, Frontier, also die Firma, die das macht, will das auch so ein bisschen... In ihrem Stehen. Universum so ein bisschen aufbauen, weil es einfach sehr, sehr, sehr atmosphärisch ist.
Mhm. Soll es da nicht, habe ich das verstanden, soll es da nicht irgendwann sogar so Riesenraumschiffe geben, die mit mehreren Leuten
Die gibt es jetzt schon. Im Moment kannst du die noch nicht steuern, aber ja, das wollen sie machen. Also sie haben mehrere Pläne. Sie wollen zum Beispiel auch landen. Also die Möglichkeit einmal, dass du auf Planeten landen kannst und so.
Ah, cool.
Ja.
Cool.
Also da kommt noch eine Menge auf uns
zu. Ja, dann treffen wir uns da doch jetzt mal.
Ja, muss ich gucken, dass ich schnell wegkomme.
Auf einen Kaffee in Alpha Centauri. Hast du jetzt einen
Blog auf Heise Online über deine Abenteuer im Weltraum? ich meine,
Commander
Scherchel. Klar, wenn da keiner was gegen hat, das gerne. Also es gibt lustigerweise 2-3 so Gaming-Seiten, wo die das machen, wo die so Serien haben, wo Leute einfach nur schreiben, was sie in Elite machen. Das ist schon echt lustig.
Okay.
Kann ich tun, also, ja. Wenn ihr auch Elite spielt, wir sagt sehen uns mal Bescheid, finden wir auch interessant.
Kino ist der nicht starten kann.
Starten kann ich, nur nicht landen. Nur nicht landen. Ja, fand ich sehr interessant. Da waren sehr unterschiedliche Themen hier mit euch. Verabschieden wir uns bei euch und dann freuen wir uns auf Silvester. Ach nee, ja stimmt, das war ja schon. Okay. Nein, das ist eine Aufzeichnung. Ich sag das jetzt einfach mal.
Ja, ja.
Das finde ich irgendwie blöd. Wir sind hier ja nicht beim Fernsehen, ne?
Genau.
Okay. Wir sind hier ja bei CT. Und wir sind ja vertrauensvolle.
Trotzdem frohes Menschen. Neues.
Trotzdem frohes Neues, genau. Ja, Mensch. Tschüss. Und schreibt uns Kommentare und Mails und überall. Wir freuen uns. Und bye bye.
CT Uplink.